mein Benz und ich. Vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans.
Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen zu einer neuen Folge. Mein Benz und ich. Hier ist wieder euer Marcel von mbbaurein.de und wie immer an meiner Seite der liebe Jörn von NoGhost Germany. Grüße dich. Da ist die Woche schon wieder rum. Das ging ja wieder flugs und schon wieder sitzen wir wieder hier und sind am Aufnehmen. Irgendwie rast die Zeit bei uns im Moment sehr, 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 sehr schnell. Ist das bei euch in Bremen auch der Fall oder erlebst du das ein bisschen anders so? Irgendwie der Jahresanfang, der geht irgendwie immer sehr schnell, finde ich. Ja, ich bilde mir einmal ein, dass der Januar sich relativ zieht und dann ist immer schwupp irgendwie April. Das ist irgendwie immer sehr, sehr, sehr schnell vergangen. Also Februar und März ist irgendwie, finde ich immer sehr kurzweilig tatsächlich. Weiß auch nicht, woran das liegt.
Ja, weiß nicht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass dann, wenn man dann so im der Sommer dann so anfängt, Frühling, das zieht sich ja alles im Moment. Und wenn man dann die schöne Zeit wieder hat, dann ist man auch schon wieder ratzfatz im September. Also das ist, das rennt auch wie folgt. Also weil auch gerade die Tage länger sind, man mehr machen kann und irgendwie die Tage anders genießt. Ich weiß es nicht. Und man packt sich dann die Tage wahrscheinlich auch voller, dass man dann einfach mehr schafft oder schaffen will, schaffen kann oder einfach mehr unternimmt, je nachdem, was man so für sich da in Anspruch nimmt. Aber die Zeit, die rennt. Und ich habe das Gefühl, das wird immer schneller.
Aber jetzt mal so ganz kurz aus dem Nähkästchen. Also jetzt weiß ich ja bei dir, du als Familienvater, also ich bin ja quasi ohne Kinder, wir haben nur ein paar Katzen zu Hause. Wenn ich nach der Arbeit, nach meinem Vollzeitjob nach Hause komme, die Katzen wollen was, die Freundin möchte irgendwas, man möchte irgendwie noch was Zeit miteinander verbringen, dann möchte die Webseite was von mir, die Community-Seite will was von mir, E-Mails möchten beantwortet werden und schwupps haben wir irgendwie abends 2-3 Uhr in der Nacht. Wie bringst du das denn alles beieinander? Also außer weniger schlafen, kriege ich das alles nicht mehr geregelt tatsächlich.
Ja, ist tatsächlich so, dass ich schon auch relativ straffe Tage immer so habe. Da will ich ja jetzt auch mehr und mehr von weg, aber trotzdem, weil ich einfach immer irgendwas mache. Also ich bin ja auch, wie du ja weißt, was ja kein großes Geheimnis ist, auch mit Ghostbusters unterwegs. Nein, das ist tatsächlich, dann bastelt man auch dafür, baut man noch irgendwelche Sachen oder was weiß ich, dann mache ich Musik nebenbei, dann mache ich noch, was weiß ich, das eine oder das andere macht man dann so halt. Und ich habe so relativ viel auf dem Zettel, das ist so. Muss auch manche Male gucken, wie ich das in so einer Woche unterbringe. Manches muss ich dann auch einfach nochmal in die nächste Woche wieder schieben, weil ich es eben nicht geschafft habe, fertig zu machen. Aber es sind eben auch viele Hobby-Dinge, was inzwischen so meine Tage natürlich dann dominiert. Aber, also nach der Arbeit dann, dass ich dann halt meine Freizeit irgendwie, ich sag mal, mit Wunschprogramm fülle. Das ist aber auch so, dass du dann trotzdem das Gefühl hast, Mensch, ich habe eigentlich immer was gemacht. Also auch wenn es schön ist, ist aber so diese Zeit, sag ich mal, wo ich mal auf dem Sessel sitze und einfach mir die Zeit nehme, eben Musik zu hören oder sowas, dass ich dann einfach mich zurücklehne und die Anlage anmache oder Schallplatte auflege oder was, die nehme ich mir schon seit längerem nicht mehr. Also ich will da wieder hin. Ich muss halt auch so, was ich so hobbymäßig mache, alles mal einen Ticken zurückfahren. Weil eben so diese, na, ich meine, das ist auch irgendwie Quality Time, aber dass man irgendwie sagt, man kann einfach mal mit einem freien Kopf da sitzen und nicht wieder schon an die nächste Aktion denken oder so, das habe ich eigentlich eher weniger. Und gerade in diesem Hamsterrad vergeht die Woche halt so unheimlich schnell, dass ich dann, ich sag mal, gefühlt irgendwie am Dienstag schon wieder merke, verdammt, ist schon wieder fast Wochenende. Ja, also das ist schon wirklich so.
Also wie gesagt, ich versuche halt tatsächlich dann halt nach der normalen Vollzeitarbeit dann die Arbeit an dem MB-Baurein-Kram, nenne ich es jetzt mal so leicht salopp, und auch an der Prospektor-Galerie und was da alles noch hinterhängt, das versuche ich halt dann abends zu erledigen, wenn meine Freundin ins Bett geht, dass ich dann nicht quasi parallel irgendwie dann was mache, während man noch irgendwie Zeit zusammen verbringen könnte. Das mache ich dann halt in der Regel so abends ab 22, 23 Uhr. Und ja, wenn man sich dann erstmal wieder reingedacht hat, wo war man, wo ist man, wo machen wir gerade weiter oder hier gibt's ein Update, mach noch dies, mach noch jenes, beantworte meine Mail. Und schwupp ist es tatsächlich dann immer nachts um 2. Also ich habe das jetzt ein paar Wochen hinter mir, habe das jetzt die letzten 3 Wochen jetzt mal nicht mehr gemacht, aber ich bin auch eigentlich keinen Schritt mehr weitergekommen an der Webseite. Und habe gestern Abend tatsächlich mal wieder ein bisschen da Gehirnschmalz reingesteckt, habe auch gestern tatsächlich mal 2 kleinere Updates gefahren. Wir haben jetzt eine Neuerung im Forum. Wenn du mal ein bisschen mehr schreibst, wenn, dann wirst du das merken. Du kannst jetzt das Texteingabefeld, was ja immer unterm Forum ist oder für uns intern, wenn wir Artikel verfassen, du kannst es jetzt in Vollbildansicht benutzen. Das heißt, du kannst mal ordentlich schreiben, außer in so einem kleinen Kästchen. Und so Kleinkram haben wir jetzt mal erledigt. Aber du wolltest gerade irgendwas loswerden.
Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass es eben bei mir auch so ist, dass ich dann natürlich auch wieder in Aktivitäten, also auch wenn ich dann unterwegs war oder so, irgendwie noch irgendwas gemacht habe und dann nach Hause komme, dass ich dann durchaus auch noch an den Schreibtisch mich setze und dann irgendwie noch Dinge mache und oder was bastel oder sowas. Also es ist bei mir auch nicht selten, dass ich dann, dass es dann auch 0 Uhr, 1 Uhr wird oder so und naja, gut, dann muss man um 5, 5:30 schon wieder aufstehen, ne? Aber das will ich jetzt, wie gesagt, auch wirklich versuchen, mal in den Griff zu kriegen, dass ich das, dass ich mal so an meine 6 Stunden mal mindestens mit dem Schlaf rankomme und eher lieber mehr. Weil ich merke schon, dass mir das zu wenig ist.
Ja gut, wenn ich halt um 2 ins Bett gehe, ich stehe in der Regel so kurz vor 7 auf, dann habe ich halt so diese 5 Stunden, die schaffe ich halt manchmal. Ja, ein bisschen weniger geht, aber ich glaube, auf Dauer funktioniert das nicht mehr so gut. Mal schauen. Das Problem ist halt, wir haben relativ viele Baustellen. Manche Baustellen haben wir ja gemeinsam im Mercedes-Thema. Manche bleiben jetzt nicht abfällig gemeint, aber die bleiben halt an mir hängen, weil du da nicht so im Thema bist. Wir wollen seit irgendwie 3 Jahren beispielsweise, soll es Aufkleber von uns geben. Ob das jetzt nur ein bisschen Werbung ist, ob das ein Webseitenaufkleber ist, ob es irgendwie ein bisschen was Designteres ist. Wir haben auch Entwürfe. Es ist im Endeffekt fertig. Seit irgendwie 3 Jahren kommen wir nicht dazu, die mal irgendwie rauszubringen, drucken zu lassen, produzieren zu lassen, zum Verteilen, zum Verschenken, soll es ein Verkaufsaufkleber werden, whatever. Wir kommen irgendwie keinen Schritt weiter. Also damit zu Kleinkram fängt es halt an. Und wir wollen halt an den Webseiten ein bisschen mehr machen, wir wollen halt die ganzen Artikel ein bisschen nach vorne bringen. Und ja, das frisst halt alles unendlich viel Zeit. Und ich versuche halt manchmal mir auch dann schon mal, überstundenbedingt habe ich schon mal das Glück, dass ich mir einfach mal ein paar Tage freinehmen kann, so zwischendurch, mal so Einzeltage. Und dass ich mich dann wirklich einfach mal wie an Fulltime-Job einfach mal 8 Stunden an den Schreibtisch setze und dann was umsetzen möchte. Aber auch das reicht tatsächlich nicht. Also du könntest nicht von den Einnahmen, weil die sind nahezu null, aber von der Arbeit her könntest du so eine Webseite tatsächlich locker in Vollzeit machen, um das halt so zu füllen und zu ja, bespielen mit Content, wie wir das eigentlich vorhaben. Und da ist das schon echt sportlich, das so nebenher irgendwie so zu 2 oder so zu 1,5 Personen zu machen. Und da rede ich jetzt noch nicht mal mehr wieder davon, dass wir ja auch schon seit über einem Jahr mal wieder ein paar YouTube-Videos produzieren wollen. Allein das Aufnehmen, das Überlegen, wie, wo, was, schneiden, nachbearbeiten, da kommen wir im Moment überhaupt nicht hinterher. So, das ist echt schwierig.
Es ist halt auch so, dass du mit meinem schlimmsten Freund ever da in Gange bist, nämlich dem Computer. Das ist dann ja irgendwie immer schon das größte Problem, dass es dieses mal eben irgendwas machen da einfach nicht gibt. Ich habe einen nagelneuen Apple-Rechner mir gekauft, irgendwie ein ganz tolles Ding, mega Rechenleistung und ich weiß nicht was alles. Ganz super, wirklich toll, toll, toll. Nur mit einmal druckt das ganze Ding jetzt nicht. So, ich habe hier so einen Farblaser, sonst was Drucker, bunt und Laser und trocknet dich ein und so weiter. Ich bin richtig glücklich darüber. Funktioniert aber oder funktionierte bislang nur über meinen Laptop, der da ein Windows-Rechner ist. Der Apple, der greift jetzt gar nicht mehr. Also bisher der alte Rechner, der alte Apple, der hat damit gedruckt, kein Problem, der neue wieder nicht. Und der Laptop hat auch bis vor kurzem gedruckt, jetzt plötzlich auch nicht mehr. Und ich habe da keinen Plan von. Ich möchte, dass einfach läuft. So. Und das ist dann nämlich das nächste Problem, weil ich eigentlich sagen wollte, dass deine Aktion, was du dann sagst, irgendwie noch was mal eben am Rechner machen oder noch ein paar Prospekte einpflegen und so weiter. Das ist ja selten so, dass man das dann einfach mal macht. Meistens ist es ja so, dass dann aus einer Aktion, die, wenn es einfach so hinhört, ich sag mal, das wäre dann eine halbe Stunde. In der Regel ist es aber doch eher so, kann mal klappen, aber in der Regel ist es eher so, dass es dann aus dieser halben Stunde eine Stunde wird oder so oder eben auch gerne mehr, weil irgendwas wieder nicht hinhaut. Und da habe ich leider sehr, sehr, sehr intensive Erfahrungen mit, dass einfach immer irgendetwas nicht funktioniert. Sei es, dass du dann einen USB-Stick reinsteckst und auf einmal wird dieser blöde USB-Stick nicht mehr erkannt. Und du hast, ich zumindest, ich bin jetzt auch computermäßig echt nicht so die ganz große Leuchte, wenn das alles läuft, dann kann ich damit ganz tolle Sachen. Aber wenn dann irgendwie mit der Hardware oder auch softwaretechnisch dann da irgendwas aus irgendwelchen Gründen nicht startet oder nicht erkannt wird und, ich habe da keinen Nerv zu und ich habe da auch keine Ahnung von. Und das ist halt so das Ding, wo ich dann immer sage, oh, diesmal ebenso, gerade bei den Dingen, die du sagst, das gibt's eigentlich nicht. Da ist immer irgendwas, was nicht hinhaut. Also nur mal eben, also das ist der größte Feind ist dieser Satz, mal eben.
Ja, das stimmt. Also tatsächlich muss ich zum Glück sagen, dass ursprüngliche Einpflegen unserer PDF-Prospekte, nur weil du es eben angesprochen hast, war ein Riesenkrampf. Und mit den Gegebenheiten, wie es vorher war, absolut hat das ewig gedauert. Mit unserer Eigenentwicklung quasi und einer kleinen Automatisation dahinter, ein schwieriges Wort, steckt Auto drin, muss schwierig sein, macht das Ganze eigentlich sehr, sehr komfortabel. Also tatsächlich, wenn du jetzt Bilddateien schon hast oder ein fertiges PDF, ich nehme das PDF, formatiere den Dateinamen so, wie es muss. Da habe ich mir halt ein System geschaffen, dass das alles dann automatisch ausgelesen werden kann. Das heißt, wenn du jetzt ein PDF mit einem Prospekt hättest, du hast es gerade eingescannt, hast das in diesem Schema benannt, brauche ich nur dieses PDF in einen Ordner auf meinem Webserver ziehen und alles andere passiert komplett von alleine. Das wird automatisch einsortiert, das wird automatisch der Titel ausgelesen, automatisch werden die Sprachen ausgelesen, es wird automatisch eine Voransicht gerendert, damit du halt die Titelseite angezeigt bekommst und es ist alles automatisch da. Also da kannst du wirklich, wenn du jetzt einen Schwung von 50 PDF hättest, die alle richtig benannt wären, du ziehst die rein, der Server rechnet die eben durch und dann ist das erledigt.
Aber du hast ja in deiner Ausführung gerade die Einschränkung, hättest und wären, hast du gerade bemerkt, ne?
Ja, das ist richtig. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du deine gesammelten Prospekte für mich eingescannt hast und mir die als PDF zur Verfügung stellst, ja.
Ich habe kein einziges.
Das geht ja gar nicht. Möchtest du
eins? Deswegen finde ich das ja auch tatsächlich sehr interessant, diese Dings.
Also ich meine, tatsächlich haben wir ja das Glück, dass die Scanarbeit in ganz, 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 ganz nicht unerheblich riesengroßen Teilen der liebe Gerrit für uns ja erledigt hat und wir da einen riesen Schatz, ein riesen Werk an Prospektmaterial bekommen haben, die wir halt alle auch dafür verwenden können und dürfen. Und da geht es tatsächlich nur noch rum, aus den einzelnen Bilddateien PDFs zu erstellen und die dann in meinem ausgedachten Schema zu benennen und dann können die hochgeladen werden. Also du schaffst schon, wenn du Stück für Stück das hintereinander weg durchtippst, schaffst du schon, ja, sagen wir mal so 30 bis 50 PDFs in einer Stunde kannst du schon hinkriegen. Aber dann siehst du auch nur noch kleine Buchstaben und Icons und dann brauchst du auch mal wieder ein bisschen frische Luft.
Ja, das ist das Ding, das brauche ich schon nach relativ kurzer Zeit. Also ich habe die Nerven dazu eben nicht. Und also wenn das dann irgendwie alles reibungslos hinhauen würde, ich meine, ich bewundere ja, dass du das alles, diese ganzen Automatismen und was du da alle so dir da erlesen oder angelesen hast, dass das dann am Ende alles irgendwie auch funktioniert und so, das bewundere ich sowieso. Wie gesagt, ich bin schon raus, wenn bei mir der Drucker irgendwie nicht mehr in der Liste, wenn ich sage, ich möchte jetzt einen Drucker da irgendwie installieren, wollte ich gerade sagen. Aber dass der irgendwie wieder, ja, siehst du, ich bin schon raus. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab dafür, dass du dich da auch so konsequent dann damit befasst und auch Bock drauf hast natürlich. Aber vor allem, dass du dich da dann auch so reinfuchst und es auch noch funktioniert. Also ich könnte da wahrscheinlich Ewigkeiten dran rumlesen, würde wahrscheinlich gar nicht mal die Nerven haben, das alles zu Ende durchzulesen, mal völlig klar, aber das ist einfach nicht mein Bereich da. Und wenn die Programme, mit denen ich so arbeite, wenn das funktioniert, bin ich dabei. Ich weiß aber gar nicht, wie wir jetzt dahin kamen. Wir hatten ja, im Ursprung sind wir doch jetzt nicht gleich, also dieses Rechnerding, das war ja irgendwie nur ein Beispiel von mir, ne? Wie kamen wir dahin?
Das war ein Beispiel. Ja, ich wollte, also ich weiß, als Brücke wollte ich das gerade benutzen, aber wie wir trotzdem auf das Thema gekommen sind, weiß ich nicht, weil ich wollte jetzt eigentlich von diesem, wir armen zwei einzelnen Menschen, brauchen dringend Hilfe, wollte ich jetzt eigentlich aufs nächste Thema springen. Aber wie wir eigentlich zu dieser Ausführung gekommen sind, ist tatsächlich auch schon
wieder raus.
Ich
wollte einfach nur wieder mal mein Leid kundtun, möglicherweise.
Das kann natürlich sein. Das ist möglich. Ja, um dann jetzt über diese Brücke zu gehen, die wir ja schon so ordentlich aufgebaut gerade haben. Wir werden in, ja, gar nicht allzu langer Zeit, werden wir zumindest aus eigener Aussage her eine dritte Person zu uns bekommen, die uns regelmäßig ja, besuchen wird hier. Und wir werden dann die drei von der Tankstelle werden und nicht mehr nur die zwei von der Tankstelle. So wie Jörn das damals selber ausgedrückt hat, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast so erzählt haben oder ob du das mit mir damals so besprochen hast. Wir haben ja gesagt, ja, Podcast finde ich gut, machen wir zusammen. Aber ob jemand sich überhaupt anhört möchte, was ich so zu erzählen habe, müssen wir mal gucken. Ich nehme das erstmal als Test. Und wenn du dann sagst, das bringt mit mir gar nichts, dann bin ich dir auch nicht böse, wenn wir das wieder aufhören. Das waren so deine Worte. Und genau. Da kann ich mich halt noch ganz gut dran erinnern. Und ja, ich glaube, das klappt ganz gut. Es passt auch, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, wir haben da so eine Dynamik mittlerweile, dass das auch wirklich sehr harmoniert, wenn wir uns über irgendwelche Themen unterhalten. Und so ist mir tatsächlich noch eine Person über die Füße gestolpert quasi, die sehr, sehr viel Ahnung von der Baureihe 210 hat. Die Person ist noch einen Tacken jünger als ich, weiß aber trotzdem extrem viel, schraubt sehr viel, hat extrem viel Ahnung von Ausstattungsmerkmalen, Modellpflegen, Optionen, Farbpalette und so weiter. Und ich glaube, das könnte eine mega gute Ergänzung zu uns beiden sein. Und ja, es ist vielleicht ein Tacken baureihenspezifisch, finde ich es aber auch nicht schlimm, weil man manche Sachen ja wirklich auch baureihenübergreifend unterbekommt und drüber reden kann. Beispielsweise das Thema, was auch immer noch bei uns auf dem Schreibtisch steht, Designio. Klar gab es Designio im 210. Klar weiß diese Person darüber etwas, aber dieses Wissen ist natürlich auch auf andere Baureihen zu übertragen. Das ist ja dann nicht nur was 210-spezifisches. Und so, glaube ich, könnte das sich ganz gut ergänzen. Und ich glaube, das könnte ganz gut zu uns beiden passen.
Ja, und ich sag mal, so ein bisschen Fachverstand kann ja auch diesem Podcast nicht schlecht tun.
Ja, genau. Also ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, also ich meine, wenn ihr regelmäßig reinhört, wir haben ja auch schon mal so relativ, ich sag jetzt mal, Laberfolgen, wo wir einfach mal über Gott und die Welt reden. Selbst das hört ihr euch ja auch an. Finde ich gut, das ehrt euch. Aber wir wollen natürlich trotz allem ein bisschen mehr Mercedes-Thema noch mit reinbringen und vielleicht auch das ein oder andere, ach, das wusste ich auch noch nicht. Schön, dass ich das da gehört habe. Und ich glaube, da kriegen wir dann tatsächlich noch so einen Tacken mehr mit dabei. Im Endeffekt ist diese Person, das im 210-Bereich, was ich schon vor vielen Jahren so im 124er-Bereich gewesen bin, nämlich da so relativ baureihen beschränkt, nenne ich es jetzt mal. Da kann man ihn so ziemlich alles fragen. Er hat auch verdammt viele Sachen, hat er Antworten. Und ja, das ein oder andere, was er mir dann schon mal so erzählt hat, da schlackerst du mit den Ohren und denkst dir, okay, woher weiß er das? Und dann war es bisher auch immer so, dass ich dann wiederum über andere Dinge gestolpert bin, die das auch wieder direkt untermauert haben und man dann halt so Step by Step wusste, okay, er weiß auf jeden Fall, wovon er redet. Und da kamen schon so ganz interessante Anekdoten auch zustande, die er mir dann so zugetragen hat. Und das sind halt auch alles echt Dinge, die sind interessant für euch. Und ich glaube, eine dritte Person tut dem Ganzen eher gut, als dass irgendwie ein Abbruch gibt. Und auch jetzt möchte ich ganz ausdrücklich sagen, auch wenn ich in der letzten Folge gesagt habe, Jörn, mit dir macht das alles keinen Sinn mehr. Diese Person wird kein Ersatz für Jörn. Es wird kein Ersatz geben. Den Jörn kann man nicht ersetzen. Man kann ihn nur mögen oder man kann ihn hassen.
Ja.
Aber ersetzen ist nicht möglich.
So. Nein, aber tatsächlich sehe ich das eben auch so, dass ich natürlich fachlich einfach absolut nicht auf der Höhe bin, wie du sowieso nicht. Und also schon mal nicht. Und wenn wir da jetzt natürlich irgendwie nochmal eine dritte Stimme reinkriegen, ich kann ja immer weiter natürlich immer nochmal Fragen stellen und so weiter, ist ja ganz klar. Und es wird auch immer nochmal irgendwie ein, ich nenne es mal, wie du es vorhin genannt hast, so ein Laberanteil geben. Das ist auch in Ordnung. Das soll ja auch ein bisschen ein Podcast von uns für euch sein. Aber es soll eben, wie gesagt, ein Stück weit auch fachlicher werden wieder und beziehungsweise es soll fachlicher werden. Ich glaube, das haben wir am Anfang so ein bisschen hier und da mal, war es ja eher so orientiert. Also da wollen wir natürlich auch gucken, dass wir das Ganze so ein bisschen atmet und am Leben bleibt. Und da kann dann durchaus eben der Kollege uns wirklich ganz toll ergänzen. Und beziehungsweise ergänzen eigentlich, sag mal, fehlt noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Fachliches. Ne? Und da wollen wir eigentlich hin. Und da ich ja dem Ganzen so gar nichts beitrage, außer dass ich ab und zu mal blöd Witz reiße und doofe Fragen stelle, finde ich, ist es einfach wirklich eine gute Ergänzung. Oder kann es sein. Na, und deswegen muss man mal gucken, wo die Reise dann hinführt.
Genau. Und wer von uns dreien dann wieder rausfliegt, das entscheiden wir
das
dann ganz spontan.
Das entscheide ich dann.
Ich wollte ja eigentlich die letzte Folge wirklich benennen mit die letzte Folge mit Jörn.
Ja, das machen wir dann demnächst.
Weil so ein bisschen so Clickbait müssen wir doch auch hier einwerfen, weil witzigerweise immer noch der All-Time-Favorite war die Folge, die ich genannt hatte, Boykott von schönen Sternen und den Classic Days. Also die habt ihr am meisten angeklickt. Keine Ahnung, wegen dem Titel. Also ich kann das nicht nachvollziehen, aber ja, so war ich tatsächlich gestern mal überlegen. Das machst du jetzt nicht. Auf dieses Niveau sinken wir nicht, um dann so einen reißerischen Titel da einzubauen. Nee, das machen wir nicht.
Aber wir können das ja mal das Experiment einfach mal machen. Ich sag mal, die Zuhörer, die das jetzt hören, die hören uns ja eh. Und wenn dann natürlich aufgrund dessen dann nächstes Mal deutlich mehr Zuhörer waren, dann hat es funktioniert. Also ich wäre bereit für diese Schandtat.
Okay. Ja, wir schauen mal. Wir sind ja dann jetzt bei der Aufnahmefolge 42, vielleicht fürs nächste Jubiläum. Müssen wir überlegen, was das ist, ob das dann 80 50. Oder 100 ist.
50.
Nee, 50 ist doof. Nee. Dann brauchen
50
entweder
ist ja schon goldenes, wie heißt das, goldenes Jubiläum oder sowas, ne?
Oh, da bin ich gar nicht im Thema. Wenn du das jetzt irgendwie so auf Hochzeiten oder so übertragen möchtest, da bin ich nicht im Thema.
Ich glaube, 50 ist Gold, ne, oder?
Ich weiß es
25
nicht.
Ist Silber, 50, ich weiß das ehrlich gesagt auch gar nicht so. Naja, ist auch nicht so wild.
Aber wie war das? Reden ist Schweigen und Silber ist Gold, ne?
Genau so, ja, genau. Ja, also da sind wir gespannt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, Marcel, hattest du jetzt irgendwie einen Zeitraum nochmal, das habe ich jetzt eben nicht raushören können, wann das so angedacht ist, dass der Kollege uns beiwohnt?
Also wollt ihr tatsächlich den Grund wissen, ab wann derjenige dabei ist, können wir das unter vorgehaltener Hand, können wir das sagen, oder? Tatsächlich, er besorgt sich tatsächlich ein ordentliches Headset und ein ordentliches Mikro und dann ist er da. Also er sagt
also In einer halben Stunde.
Nein, tatsächlich, davon ist es abhängig. Er besorgt sich den Kram dazu, damit er dann auch möglichst ordentlich zu hören ist und dann werden wir mal eine Testaufnahme machen. Ich gehe stark davon aus, dass wir diese Testaufnahmen auch direkt als normale Folge benutzen können. Und dann ist er da. Und dann verraten wir auch, wer er ist. Und ja, ich lasse den Namen jetzt gerade noch mal im Raume stehen. Aber sagen wir mal so, wenn man sich ganz, 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 ganz gut umguckt bei uns auf der Webseite, auf verschiedenen Social-Media-Portalen, dann könnte sich abzeichnen oder man könnte rausfinden, wer es tatsächlich sein könnte. Es gibt Zeichen, aber wir haben es nirgendwo offensichtlich geschrieben.
Ja, also gerne könnt ihr raten. Aber übrigens, die Idee ist ja auch, dass wir dann hin und wieder nochmal spezielle Gäste haben und auch da dann eben entsprechend Fragen an diese Gäste gestellt werden und das Ganze dann eben immer eine Folge, sag ich mal, spezielle Folgen sind über oder mit speziellen Gästen. Und das behandelt das oder berührt das aber nicht. Das heißt, wir werden dann demnächst, wenn es dann so läuft, wie wir uns das alles vorstellen, dann werden wir demnächst hier ein Dreiergespann sein und werden dann entsprechend einen weiteren Gast immer mal dabei haben, der dann in irgendeiner Form irgendwie eine Story um Mercedes-Benz oder um dessen Leben mit Mercedes-Benz irgendwie zu tun haben. Und diese Geschichte werden wir hier erzählen, beziehungsweise wird der oder diejenige erzählen. Und ja, und darum wird sich dann jeweils immer so eine Folge dann drehen, dass wir dann im Prinzip alles, was so ja rundum damit erlebt wurde, wie es dazu kam und dass wir dann entsprechend mit den Gästen dann nochmal wieder eine spezielle Folge haben. Und das wollen wir auch noch einführen, oder das werden wir auch einführen. Und wie gesagt, dieses Dreiergespann, das ist aber die Grundbesetzung dann. So ist es zumindest angedacht.
Genau, das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich muss nur gerade einwerfen, weil es mir gerade selber wieder ganz plakativ vor Augen kommt. Diese dritte Person ist leider Gottes tatsächlich nicht Nino. Wir wollen das eigentlich mit Nino auch gerne weitermachen. Nino möchte es eigentlich auch, aber wir kommen nicht so regelmäßig zusammen, um das machen zu können. Und mit der Aufnahme wirklich übers Internet, nicht persönlich, hapert es da tatsächlich einfach. Deshalb möchten wir halt so Termine wie die schönen Sterne oder mal einen Messebesuch tatsächlich, die möchten wir den ganz gerne nutzen, um dann, ich schmeiß jetzt mal so einen Arbeitstitel in den Raum, Marcel und Nino unterwegs, während ich mit ihm zusammen, was wir ja eh machen, wir fahren ja schon mal gemeinsam irgendwo hin und schauen uns irgendwas an oder haben schon mal einen Termin miteinander irgendwo, dass wir dann uns einfach gegenseitig das Mikro einfach ins Gesicht halten und das einfach für euch so als Unterwegsfolge aufnehmen. Ich habe tatsächlich mal eine Mail bekommen, wir haben uns nicht verkracht, wir mögen uns immer noch alle, es ist überhaupt gar kein Thema, die Konstellation hat sich nicht verändert grundsätzlich, aber wir kommen so einfach aufnahmetechnisch nicht zusammen, wie wir gerne wollen. Und bisher sind ja die Folgen mit Nino wirklich im Duett entstanden, nein, aber halt persönlich, nicht übers Internet aufgenommen. Und das funktioniert tatsächlich bei uns so noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir es mal irgendwie geregelt kriegen, dass wir Nino da technisch ein bisschen besser ausstatten, dass das funktioniert und wir uns dann regelmäßig mit ihm dann treffen können für so eine Aufnahme. Dann passt auch manchmal der Montagabends bei ihm einfach nicht. Klar, wir können jederzeit den Termin verändern, aber für uns beide, also für Jörn und mich und für die neue dritte Person würde der Termin tatsächlich passen. Da muss man halt wieder gucken, bei einem anderen Termin, bei wem passt das? Also ihr könnt euch halt vorstellen, es ist relativ schwierig, bei einem vollen Terminkalender dann auch noch jede Woche einen Tag zu finden, wo dann 3 bis 4 Personen auch gleichzeitig Zeit haben. Und daran hapert's. Und ja, diese Ankündigung gerade ist es leider nicht, was ihr vielleicht vermuten würdet. Das haut so nicht hin. Aber beispielsweise, wenn man sich mindestens bei den schönen Sternen wieder sieht, dass ich dann vielleicht mit Nino dann was aufnehme oder auch wir zu dritt meinetwegen, ne? Der Jörn wird ja auch vor Ort sein, dass wir dann zumindest Nino nochmal mit einer Wortmeldung unterkriegen. Aber auch diese Gastsendungen, die Jörn gerade angesprochen hat. Wir haben tatsächlich letztes Jahr schon verschiedene Termine abgestimmt, grundsätzlich. Das sind Termine, die ich mit Nino zusammen haben werde bei dann ja Personen, die ihr auch teilweise kennt. Und das werden dann natürlich dann auch Podcast-Aufnahmen werden, wo ihr den Nino wieder hören werdet. Da soll es eigentlich mehr hingehen, was aber dann auch wieder für mich und auch für Nino heißt, wieder noch mehr unterwegs zu sein. Wieder dann ein Wochenende nicht zu Hause zu sein, um dann für euch was aufzunehmen. Das macht uns Spaß, da haben wir tierisch Spaß dran, aber trotzdem müssen wir auch gucken, wann kann man das irgendwie erledigen. Ne? Dann so viel nur mal zum Nino-Thema tatsächlich.
Ja, und möglicherweise wird sich das eben, wie du schon sagst, ja in Zukunft irgendwo dahingehend noch verändern, dass die technischen Möglichkeiten doch eher noch in die Richtung gehen, dass es dann auch mal möglich ist, dass er den einen oder anderen Online-Termin sozusagen wahrnehmen kann. Kann ja sein und dann sehr, sehr gerne. Also das mag sich dahingehend auch noch mal irgendwann verändern. Und wenn das eben so wäre, dann ist Nino natürlich genauso gerne wieder dabei.
Genau, und wer schon mal versucht hat, Nino telefonisch zu erreichen, der weiß, wie schwierig das ist. Und dann weiß derjenige dann auch, warum es so schwierig ist, ihn übers Internet in den Podcast zu bekommen. Es ist nahezu unmöglich.
Na gut, aber es ist, wie gesagt, kein Thema, was wir abgeschlossen haben, sondern wenn es sich irgendwie ergibt, dann sind wir gerne dabei und wollen ihn auch gerne natürlich nach wie vor wieder dabei haben. Also das ist ganz klar.
Genau. Also im Prinzip haben wir ja gesagt, wir machen das, was wir jetzt gerade aufnehmen, so als Lückenfüller zu den anderen Folgen. Ja, da haben wir jetzt 41 Lückenfüller-Folgen aufgenommen. Und ja, wir gucken mal. Also es hat ja, eine große schön. Lücke, ist eine große Lücke.
Genau. Ja, es ist so.
Und dann kannst du jetzt sagen, Jörn, wenn wir damit aufhören, dass du Lücken hinterlassen hast.
Ja, jede Menge. Genau.
Gut, nein, dann haben wir das angeteasert. Wie gesagt, den Namen werden wir dann in den kommenden Folgen irgendwann mal nennen, wer zu uns stößt. Und ich glaube, das wird großartig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und nächstes großartiges Thema auf unserer Agenda. Wir haben ganz, ganz, ganz viel Leserpost wieder von Even bekommen. Er hatte Zeit, da mal ein bisschen mehr zu schreiben, schreibt aber auch, dass wieder aus Gewohnheit oder so, wie wir immer von ihm gesagt bekommen, wir sollen das verarbeiten von seinem Text, was wir für sinnvoll erachten. Ich finde allerdings relativ wenig davon unsinnvoll, aber vielleicht muss Jörn das mal entscheiden. Also es geht natürlich um unsere letzte Folge. Da haben wir ja so ein bisschen über neue Bezeichnungen oder alte Bezeichnungen für neue Autos geredet, wie verschiedene Hersteller damit umgehen, was das soll, was es so gegeben hat, wie könnte so ein Namenswirrwarr übertragen werden auf Mercedes-Benz, wie sieht das da aus? Und da hat sich Even halt auch ja relativ viele Gedanken zu gemacht. Und ja, was genau, weiß ich nicht. Mag Jörn mal vorlesen oder mal anfangen vorzulesen?
Jawohl, hallo zusammen, sorry, heute ist es wieder etwas mehr geworden. Verwendet das, was ihr als sinnvoll erachtet, habe ich jetzt nochmal wiederholt. Citroën hat 2010 DS wiederbelebt mit einem Citroën C3 im schickeren Blechkleid mit größeren Motoren und besserer Ausstattung, der den Namen DS3 gegeben wurde. Nach und nach haben dann mehr Citroën-Baureihen einen DS-Bruder bekommen und irgendwann wurde die eigene Marke daraus. Ich bin damals mal in einen DS3 mitgefahren, ein pneumatisches Fahrwerk hatte er nicht, war aber schon schicker als sein Standard-Kleinwagen der damaligen Zeit, als ein Standard-Kleinwagen der damaligen Zeit. Also mitgefahren bin ich tatsächlich nur in der alten DS, also von früher die, und diese DS 1, 2, 3 und Co. überhaupt noch nicht. Die habe ich bisher alle nur von außen gesehen.
Nee, da kann ich auch nicht mitreden tatsächlich, da bin ich raus.
Zum VW-Kombi-Thema. Es gab sogar den Polo 6N als Kombi. Den vergisst man nur ganz gerne.
Okay, also ein Polo 6N hatte meine Freundin tatsächlich auch. Also das Auto kenne ich, aber dass es den als Kombi gab, ist völlig neu. Und ich sehe gerade, Jörn tippt in die Tasten. Er wird googeln. Das mache ich auch mal gerade live. Polo 6N.
Ja, gesehen habe ich den schon.
Kombi. Gucken wir doch mal, was das Internet ausspuckt. Okay.
Also gesehen habe ich den schon, aber da hatte ich mich auch irgendwann, ich weiß, dass es ein Kombi von Polo irgendwie gab, aber selten. Nur wie das jetzt 6N hieß oder so, das hätte ich jetzt nicht gewusst.
Na gut, das ist ja quasi so die Baureihe, wenn du so möchtest, ne? Das Alter, das ist ja interessant. Okay, diese Bezeichnung war mir auch gar nicht so klar. Das ist der VW Polo 3, der Typ als 6N bezeichnet wurde. Ab der Modellpflege hieß er dann 6N2, also auch nicht besonders logisch, aber gut, den gab es tatsächlich als Variant, nennt sich das ja bei VW und ja, aber tatsächlich auch nicht über die ganze Bauzeit, also der wurde auch nur von 97 bis 99 gebaut, warum die auf einmal auf die Idee kamen, das müssen wir auch noch bauen, ist halt ja, echt eine Frage. Ne?
Es gibt dann den Passat sowieso. Dann gibt es den, und den gab es dann wiederum, nachdem es den als Kombi gab, ja später auch als Stufenheck. Oder vielleicht auch gleichzeitig, das kann ich gar nicht sagen. Zumindest gab es ihn auch als Stufenheck. Dann gibt es den Golf, den gab es dann irgendwann als Kombi, während der Passat auf dem Markt war als Kombi. Und den Polo dann auch irgendwie als Kombi. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie die zeitliche Abfolge war, ob sich da irgendwas auch abgelöst hat oder so. Aber ich glaube, es gab es auch alles relativ gleichmäßig.
Ja,
das war alles immer so zu relativ gleicher Zeit verfügbar, sag ich mal so.
Ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, sei es drum. Nicht ja. Schlimm, dass wir das nicht wussten.
So, ich den lese ich mal noch vorher.
Ja, mach das.
Was das soll, dass man neuen Autos den Namen von alten Ikonen gibt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, verstehe ich auch nicht. Sehr schön. Also das sehen wir ja genauso. Das ist schon mal ganz klar. Ich habe geistig mal versucht, die Ford-Benennung auf Mercedes zu adaptieren. 300 SL Gullwing zu, also umbenannt dann auf 300 SL E-Wing. In Klammern elektrischer GLE Coupé. Wäre vergleichbarer Mist, oder?
Das wäre wirklich Mist, ja.
Mercedes hat es aber doch schon einmal getan und hat den SLK kurz vor der Einstellung SLC genannt.
Ja, das stimmt, genau. Den hatte man auch mal umgenannt. Und später ging es ja dann auch mit CLE weiter, was dann aus dem CLK entstanden ist. Also so ein bisschen Buchstabenchaos, das kennen wir ja bei Mercedes. Und auch da, alle Zuhörer von uns, die aus dem NAST-Exoten-Forum kommen, Sebastian hatte ja da seine ganz eigene NAST-tische Klassentheorie damals genannt, wo dann ja die Leute schon ganz sauer drüber aufgestoßen sind, wenn er den 190er als C-Klasse benannt hat oder den dort einsortiert hat. Es gab die Bezeichnung da nicht, aber er ist ja in der Zeitachse ganz klar der Vorgänger der C-Klasse und auch dafür ist es für mich halt, gehört zur C-Klasse. Und wenn ich dann den Vorgänger davon nehme und den Vorgänger davon, gehört das alles für mich in diese Schublade rein. Und so gehört für mich auch alles, was vorm 124er war, in die Reihe der E-Klasse, dass sie so nie gehießen hat. Das ist uns ja allen klar, ne? Aber bei manchen Bezeichnungen ist das Ganze ja auch so ein bisschen verrutscht. Aber da ging Even im weiteren Text ja drauf ein, den ich dann mal gerade vorlesen würde. Generell habe ich meine Probleme mit der Nomenklatur bei Mercedes, die ja leider auch immer wieder abgeändert wird. Irgendwie scheint Daimler immer das Konzept oder die Konsequenz bei der Umsetzung zu fehlen. Beispiele, Fragezeichen. C140 hieß erst SEC, dann S-Coupé und schließlich CL. Und das bei nur 6 Jahren Bauzeit, schreibt er. CLKs hießen plötzlich C-Coupé oder CLE. GLK wurde zum GLC bzw. GLC-Coupé. ML, GLE, GLE-Coupé. Da brauchen wir schon eigentlich gar nichts mehr dazu beifügen. Und dann kommen wir in die Reihe der Busse, der MB100-Bus, gefolgt von V-Klasse, Viano, V-Klasse, jetzt VLE. Also so ganz klar ist es Mercedes da auch noch nicht scheinbar gewesen, was wollen wir eigentlich werden. Ich finde tatsächlich diese Abgrenzung mit den Buchstaben E, C und S ganz sinnvoll, wenn man sagt halt ein VLE wird eine V-Klasse, nenne ich es jetzt einfach mal, auf E-Klasse-Niveau, ein VLS wird eine V-Klasse auf S-Klasse-Niveau und ein VLC, haben wir schon gelesen und drüber geredet, wird es wohl nicht geben, aber das wäre halt dann im Prinzip die kleine V-Klasse. Das fände ich sinnvoll. Das fände ich auch logisch. Das könnte man auf sämtliche Baureihen auch adaptieren. Es könnte, also ich meine, ein GLE, GLS und ein GLC gibt es ja eh. Da trifft das ja auch zu. Warum geht man nicht hin und nennt seine Coupés nicht CLK, sondern CLE, CLC und CLS? Wäre ja möglich. Beim CLS hätten wir schon das Problem, ein CLS gibt es leider schon. Aber es wäre halt logischer. Hat man leider damals nicht gemacht. Vielleicht hat man auch angefangen zu sagen, wir setzen das so um, wir finden das sinnvoll, aber dann ist halt in den Raum geworfen worden, ey, aber hör mal, ein CLS gibt's schon, können wir nicht machen, haut nicht hin. Vielleicht ist man bei mehreren Baureihen an irgendwelche Grenzen gestoßen, die einfach dann keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Dann haben wir auch das, was Even weiter schreibt, das L in der Klassenbezeichnung stand beim SLK beispielsweise für leicht. SLK hieß Sport, leicht, kurz. Bei einem 140er S-Klasse, ein 500L, war halt eine lange Version. Passt auch nicht so ganz rein. Was ist denn bitteschön ein GLC Coupé? Was soll es sein? Das ist ja kein lange G-Klasse als Coupé. Oder ein GLS ist beispielsweise größer als ein GLC. Das L tragen sie aber beide. Was halt früher rein für lang gestanden hat. Genau wie früher bei 126er Zeiten war es, ich sag mal, ein 500 SE war eine S-Klasse mit elektronisch geregelter Einspritzung, deshalb SE. So, das E ist dann nachher auch weggefallen oder wurde dann zum Kürzel für, wie wir heute wissen, für was völlig anderes. Ergibt tatsächlich da in der Reihe auch keinen Sinn mehr.
Monsieur, ich würde mal sagen, du hast dein Mikrofon gerade wieder ausgeschaltet, aus Versehen.
Eigentlich absichtlich, aber ich habe es nicht wieder angemacht. Was hatte ich denn? Achso, das Problem ist jetzt, du kannst mir gar nicht sagen, was ich gesagt habe.
Jetzt haben wir aber ein Problem hier.
Also das mit SE hatte ich noch erzählt. 500 SE, elektrische Einspritzung.
Da warst du gerade bei.
Genau, dann war ich da aber fertig. Also beim 500 SE beispielsweise, Baureihe 126, war es ja auch so, das S stand halt für S-Klasse und das E für elektrisch geregelte Einspritzung. Und das ist ja nachher dann auch weggefallen oder wurde dann in andere Richtungen verwendet. Und wenn wir halt nur von einem E-Mobil ausgehen. Dann haben wir das Thema, was Even auch auf die Palme bringt, schreibt er, der Schwachsinn mit dem IQ-Modellen. So, man hat spezielle Neukonstruktionen, die neben den normalen, in Anführungsstrichen, Modellen weiterlaufen, schreibt er. Wie beispielsweise IQE oder IQS. Aber ein IQV, der grundsätzlich eine V-Klasse ist, oder ein IQA oder ein GLA, schreibt er, der das im Endeffekt ja ist. Warum benennt man das so merkwürdig um? Das ergibt halt keinen Sinn. Sein Beispiel wäre beispielsweise, warum der V-Klasse-Bus nicht V300E, sondern beispielsweise V300 IQ heißen könnte. Würde tatsächlich für mich auch viel mehr Sinn ergeben. Was will man halt machen? Ist halt schwierig. Also wenn man überhaupt mal durch diese ganzen Bezeichnungen durchgeblickt hat, wird einem so ein bisschen was klarer. Es hat auch letztens mal, ich weiß gar nicht mehr, welches Mercedes-Autohaus das war, so ein kleines TikTok gedreht, wo der Verkäufer die Klassen erklärt. Darunter werden die Kommentarspalte immer länger mit, aber was ist denn damit? Was ist denn damit? Das hast du aber nicht gesagt. Das ist da aber anders. Und man kann das gar nicht so einfach erklären. Man kann es tatsächlich nur immer mit dem Stand der aktuellen Epoche, glaube ich, sehen, dass man sagt, hör mal, wir haben jetzt 2026, Stand jetzt bei den aktuellen Modellen ist dieser. Das kannst du aber beispielsweise auf die 80er oder 90er gar nicht übertragen, weil es nicht eins zu eins passt. Ist leider Gottes so. Zum neuen VLE, der scheinbar edler wird als sein Vorgänger, schreibt Even noch weiter. Ich denke, Mercedes möchte den VLE oder VLS deutlich vom Vito abgrenzen. Als ich mich letztes Jahr näher mit diesem Thema IQV, V-Klasse oder Vito beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, wie dicht die Modelle doch beieinander sind. Wenn man beim Vito ein paar Extras dazu bestellt, kann man den optisch kaum von der teureren V-Klasse unterscheiden. Das müsste ich mir mal angucken. Du hast dich da relativ intensiv mit beschäftigt, deshalb wird das exakt so sein. Ich habe es gerade nicht vor Augen, werden wir mal reinschauen. Und Jürgen darf jetzt das Thema der hässlichen Autos übernehmen.
Hässliche Autos. Ich glaube, oder in Klammern hoffe, Jörn meinte eigentlich den zweiten SLK, Baureihe 171, als hässlichen Mercedes und nicht den SLR. Das Sportcoupé war als Konkurrenz zum Dreierkompakt schon gerechtfertigt. Schön fand ich den nicht, aber hässlich geht mir persönlich schon zu weit. Damit ganz schnell zu, also die Baureihe 171 habe ich gerade nachgeguckt. Ich kann jetzt gar nicht den Unterschied zwischen der Baureihe, also dem zweiten SLK und den SLR, dann jetzt gerade mal den Unterschied nicht sagen. Aber ich hatte letztes Mal, nachdem du SLR sagtest, glaube ich, den auch eingegeben. Und der hat ja auch diese Nase. Und der zweite SLK, also die Baureihe 171, hat auch diese Nase.
Genau, also die tun sich, also rein optisch ist das von der Nase her sehr ähnlich, weil angelehnt, aber das Fahrzeug ist natürlich eklatant komplett
anders. Ja, das geht mir nicht, genau, der mag technisch mega sein und auch toll zu fahren und so weiter, ging ja jetzt erstmal nur ums hässlich, das war ja die Frage. Und da finde ich dann tatsächlich beide nicht schön. So, und ich würde sogar sagen, hässlich. Also das würde ich, so weit würde ich gehen. So, Even nicht.
Da aber ich persönlich unterstreiche auch, das hässlich,
dass du den schön
Sportcoupé, weil der Dreierkompakt war halt auch grottenhässlich. Also müssen die beide hässlich sein.
Da gehe ich persönlich eher beim Vaneo mit, den ich sehr grenzwertig fand. War halt eher ein zweckmäßiges Design, ja. Ansonsten ist bei mir tatsächlich rein vom optischen Stilelement auch der zweite SLK mit der angedeuteten F1-Nase.
Ja, das, was er oben schon gesagt hat, also Baureihe 171, die ist halt auch nicht schön. Das stimmt schon.
Bei Fremdfabrikaten fallen mir einige, also die habe ich ja noch nie gehört, Sang-Yang-Modelle ein, die aber immer mit, immerhin oft technisch noch einen Mercedes-Bezug haben. Sang-Yang Radius, erste Generation, Action, erste Generation oder Corando, zweite Generation.
Also da muss ich halt auch sagen, die muss ich halt alle googeln.
Ja, ich habe das noch nicht mal gehört.
Also tatsächlich der erste, dieser Rodius, der erinnert mich an eine R-Klasse, an eine sehr hässliche R-Klasse, wo hinten ein alter ML reingefahren ist, würde ich fast sagen. Also der ist halt grauenhaft. Den habe ich allerdings schon mal gesehen. Also der ist mir nicht ganz fremd. Ja. Dann haben wir als zweites den, ich hätte fast gesagt Aceton. Wie heißt der?
Action.
Okay, gucken wir uns den auch mal an. Der ist, okay, den finde ich jetzt gar nicht so hässlich. Das könnte halt ein Range Rover sein, also muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist jetzt, also den finde ich jetzt gar nicht so hässlich. Ich finde jetzt hier ein Modell von 2007. Der ist von 2025. Ja, also den finde ich jetzt gar nicht so schlimm, tatsächlich. Okay. Und dann haben wir also noch.
Guck mal. Ich müsste mal gucken, kann ich das Bild.
Okay, aber er schreibt konkret erste Generation. Vielleicht resultiert das dann daraus. Schon,
also der macht vorne so einen Buckel. Der hat so einen dreieckigen Kühlergrill. Und das ist richtig so ein Buckelinchen, das Auto. Und das
aber welcher jetzt? So der erste oder der zweite?
Ja, das kann ich dir gerade nicht sagen. Aber.
Okay, ich sehe was. Ja, okay, alles klar. Okay, mit der neueren Modellpflege sieht er tatsächlich deutlich besser aus.
Action ja, 1 ist das. Katastrophe.
Ja okay. Buckelier. Ja. Also ich meine, er hat recht. Also ja, er hat
die habe ich allerdings noch nie hier gesehen. Also muss ich ganz klar sagen, die habe ich hier noch nie fahren sehen.
So, und dann haben wir ja noch hier den Corando. Hier. Den Corando, genau. Das ist dieser Corando. Der sieht, okay, da finde ich jetzt halt auch ein neueres Modell. Also die neueren sind alle okay. Ach, das sieht aus wie so ein alter Jeep.
Ja, aber wirklich wie ein altes Schwimmauto. Mit den eng zusammengestellten Scheinwerfern da. Und
also tatsächlich sind die auch auf Jeep-Basis. Aber der sieht halt aus wie ein Jeep. Aber er schreibt zweite Generation. Moment, ich gucke mir gerade die erste Generation
an. Das ist die erste, ja, sehe ich auch gerade.
Okay, dann guck dir mal die zweite an. Oh mein Gott.
Sehe ich denn da die zweite? Da. Nee, zwei. Doch, Corando 2, ja.
Ja, der sieht halt aus wie so ein komisches Boot von vorne. Also.
Ja, sorry, wie ein Schwimmwagen. Schwimmauto. Oh,
ja, richtig.
Genau. Ja, finde ich fürchterlich.
Ja. Okay, das stimmt. Der ist hässlich.
Allerdings muss ich auch da sagen, ich meine, ich kenne diesen ganzen Sang-Yong und so, das fährt ja hier sowieso, habe ich hier noch nie gesehen, noch nie gehört.
Tatsächlich gab es da mal, jetzt muss ich überlegen, hieß der Sherman oder sowas? Also es gab mal tatsächlich einen, der war auf 124er Mercedes-Basis. Und der war gar nicht so grausam, aber der sah halt tatsächlich gar nicht so aus, wie er sollte. Genau, Sang-Yang Sherman, den gab es auf Basis vom 124er. Dann gab es einen auf Basis später, glaube ich, sogar vom 210er, das müsste ich aber nachlesen. Und von der reinen Optik her sah der dem 140er der S-Klasse tatsächlich relativ ähnlich. Und den fand ich gar nicht so schrecklich tatsächlich.
Ich sehe gerade hier den Corando K4, K6, K9 von 83 bis 88 wurde er wohl irgendwie so gefertigt, wie ich ihn hier gerade sehe. Der sieht dann wiederum schon wieder, das ist nicht so rund gelutscht irgendwie, der sieht dann schon wieder aus wie ein, ich sag mal wie ein Jeep, aber so ein bisschen klassischer noch. Also das vorne der Kühlergrill und so, das ist dann alles ein bisschen klassischer gehalten, aber ansonsten kommt er schon sehr Jeep-mäßig rüber.
Ja, ja.
Hast du den da auch gerade? Nee.
Nicht mehr, ich bin jetzt gerade bei dem Sherman.
Ich zeig dir mal, ich schick dir mal ein Bild.
Und dann gab es dann halt auch Modellpflegen, dann sah der tatsächlich, also rein optisch, wenn man jetzt wirklich an Mercedes denkt und nicht richtig hinguckt, war so wirklich der erste Sherman, sah halt wirklich aus wie ein 140er im Prinzip. Der zweite hat so ein bisschen erinnert an Baureihe 210. Und der dritte erinnert dich eigentlich schon an eine S-Klasse 221, auch von den Scheinwerfern her. Das kommt dem echt tatsächlich sehr, sehr nah. Und auch bei dem neueren war es tatsächlich so, die Motoren und die Automatik waren aus dem Mercedes-Regal tatsächlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Auto ganz so schlecht gewesen ist. Das glaube ich nicht, tatsächlich nicht.
Aber optisch auf jeden Fall tatsächlich auch.
Oh ja, der ist auch sehr, sehr schön, den du mir da geschickt hast, ja. Der ist
den finde ich tatsächlich ganz nett. Doch, denn das ist ja, also ich meine, das ist halt Oldtimer irgendwie, ne? Vorne die Front finde ich, das ist so wie ein Oldtimer irgendwie, wo dann an der Seite noch so ein Reifen da über ein Trittbrett stehen könnte. Und ansonsten ist es eigentlich dann klassischer Jeep, ne? Das ist vielleicht eine Kombi, das ist jetzt Geschmackssache. Mein Ding ist jetzt auch nicht so, aber ich finde, das ist Geschmackssache, das kann man so machen. Das ist nicht schlecht so, ne? Aber die neueren gehen aber einfach gar nicht. Das ist ja, sieht aus wie Schwimmautos, ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Als kleine Randnotiz, also dieser SsangYong Sherman wurde auch tatsächlich weiter in China produziert. Unter Daewoo gab es den auch tatsächlich mal. Und das Automobilwerk in Pyeongwang gab es tatsächlich auch dieses Auto, was dann als Schwesternmodell gebaut wurde. Und das war dann der Pyeongwang Sunma. Und in China wurde das unter der Markenbezeichnung Röwe 850 gebaut, das Fahrzeug. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Ich habe noch nie was von dem Autohersteller Röwe gehört. Ist halt ein China-Produzent. Aber dass es da mal irgendwie so ein Produkt gab, was so benannt war, weiß ich tatsächlich nicht. Witzigerweise haben die aber auch rein optisch sehr viele Fahrzeuge so kopiert. Beispielsweise ist der Röwe 950 tatsächlich, der Röwe 750 sieht tatsächlich 1:1 wie ein Rover aus. Ob der jetzt in Lizenz produziert wurde und vielleicht sogar ein Rover ist oder ob das rein kopiert ist, das kann ich so nicht sagen, aber es sind echt einzelne Modelle, die man sieht und denkt, ach, das ist doch das. Und dann steht da tatsächlich ein völlig anderer Name. Das ist da irgendwie nicht ganz so gut ersichtlich, was es eigentlich ist. Und auf der Wikipedia-Seite gibt es den angesprochenen Röwe 815 beispielsweise gar nicht. Müsste man mal schauen, ob man da mehr Informationen drüber kriegt, beziehungsweise ob die überhaupt relevant interessant sind. Oder halt eher nicht. Das müsste man dann mal schauen.
Ja. Da hat er aber wirklich so ein paar Beispiele hier aufgetan, die einfach extrem hässlich sind. Das muss man mal sagen.
Ja, kann man halt machen, ne? Definitiv.
Oh. Das ist schon, naja.
Ja, sämtliche abgrundtiefen Hässlichkeiten werden wir euch verlinken. Dann könnt ihr euch das auch mal zu Gemüte führen und schwierig. Magst
und da hat er zur Ergänzung der Schriftzug Frontscheibenliste.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Magst du das noch übernehmen?
Genau, unser EQV hat auch den Mercedes-Schriftzug ab Werk auf der Frontscheibe. Der stand dann wohl in der Liste nicht drin.
Ja, der genau,
dann liebe Grüße aus dem wechselhaften Westerwald.
Even, das finde ich immer am besten.
Vielen Dank, Even, für deine ausführliche Antwort hier.
Ja,
haben wir tatsächlich alles gebrauchen können, weil das finde ich, das sind einfach, das hat es ja wirklich gut, schön, da nochmal eine andere Meinung zu hören und das hast du ja gut aufgeschrieben.
So. Und vor allen Dingen ist es schön, die gleiche Meinung zu hören.
Auf jeden Fall.
So, dann wären wir mit dem Even-Feedback durch. Ich habe hier drei Produkte auf dem Tisch liegen. Da wollte ich noch kurz was zu erzählen.
Mhm.
Ich kann tatsächlich noch nicht ganz was über die Anwendung erzählen, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe das Thema mit extrem verwitterten Frontscheinwerfern am 210er und das Problem, dass du bei dem Mopf und Xenon beziehungsweise Mopf-Scheinwerfer allgemein kannst du die Streuscheiben nicht tauschen. Das heißt, du brauchst einen komplett neuen Scheinwerfer. Da die ungefähr so viel kosten wie ein Goldbarren, kann man eigentlich nur hingehen und die Dinger polieren. Es gibt wohl die offizielle Aussage, dass die TÜV-konform nicht poliert werden dürfen, weil du irgendwie in den Scheinwerfer eingreifst. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Mein Auto geht alle 2 Jahre zum TÜV und mein Kfz-Mechaniker poliert die vorher und der geht anstandslos durch den TÜV. Ich habe keine Ahnung, ob man das jetzt 10, 20 Jahre durchziehen kann oder ob es dann irgendwann wirklich da eine Schädigung ist. Aber solange die auch beim Lichttest ordentlich eingestellt werden können und nicht blenden, sehe ich das jetzt nicht ganz so kritisch. Ich habe jetzt zwei Produkte auf dem Tisch liegen. Einmal habe ich mir besorgt, tatsächlich von Sonax, eine Scheinwerferpolitur. Die habe ich Jörn ja schon mal so grob in die Kamera gehalten gehabt. Das ist wirklich nur eine abrasive Reinigungsschleifpaste, die Vergilbungen und ja grobe Steinschläge entfernen können soll. Ob man dem vertrauen kann, weiß ich noch nicht. Das habe ich hier liegen.
Ist das eine Handpolitur oder Maschine?
Maschinenpolitur. Auf der Sonax steht tatsächlich wirklich Maschinenpolitur drauf, mit maximal 800 Umdrehungen pro Minute und das dann maximal 30 Sekunden. Aber es liest sich sehr merkwürdig. Man kann hier an der Seite noch die Anleitung öffnen, das ist so halb draufgeklebt. Das mache ich mal gerade. Gucken wir mal, was da drin steht. Hier drin steht groben Schmutz entfernen, gründlich abkleben, Poliermaschine, Baumwollpad. Auftragen gründlich. Okay, hier steht tatsächlich nicht weiter was drauf. Weiches Mikrofaser durch. Okay, also hier steht tatsächlich nicht mehr drauf als das, was außen steht. Bevor ich das anwende, werde ich es nochmal online nachlesen und euch dann informieren. Wir werden auch damit zuerst wir haben hier noch einen schönen alten Opel-Scheinwerfer. Der sieht aus wie Grütze. Den werden wir da als erstes mal mit ausprobieren. Und mit dem zweiten Set, was ich hier liegen habe, werden wir den anderen Opel-Scheinwerfer ausprobieren, bevor ich damit an den Benz gehe. Und zwar haben wir hier tatsächlich aus Bequemlichkeit ein relativ günstiges Aufbereitungsset habe ich bestellt. Es war reduziert, wegen hier so Frühlingsangeboten auf Amazon. Das habe ich tatsächlich nur bestellt, weil da sind einmal die kompletten Schleifpads bei in 8 verschiedenen Abstufungen, also von grob bis fein, die man braucht. Dabei ist einmal dieses Abklebetape, brauche ich nicht einzeln kaufen. Dabei ist dieser Polierteller für die Maschine, brauche ich nicht extra kaufen. Und es sind 3 Polieraufsätze bzw. Applikatoren dabei, die man auch nicht extra kaufen muss. Und dann ist dabei nochmal eine extra Politurpaste. Da würde ich eigentlich grundsätzlich die von Sonax nehmen wollen. Aber was noch dabei ist, was bei Sonax nicht dabei ist, ein UV-Schutz, den man anschließend auf den Scheinwerfer aufbringt. Das ganze Set hat mich irgendwie 10 Euro gekostet, deshalb habe ich es gekauft und habe mir gedacht, für 10 Euro kriegst du diese ganzen Einzelteile nicht. Du kriegst nicht mal in ordentlichen Qualitäten die ganzen Schleifpapiere einzeln für das Geld. Also habe ich mir dieses Set einfach mal gegönnt, habe dabei noch das Abklebeband. Glaube allerdings aber nicht, dass die Politur groß was taugt. Aber wir werden es ausprobieren, weil wir haben 2 alte Scheinwerfer da, die wir einfach gegeneinander ausprobieren können. Und das werde ich dann mal machen. Ich werde eine wirklich einfach nur mit dem Sonax-Kram bearbeiten. Ich denke, es wird eine Verbesserung geben, aber kein Aha-Effekt. Und dann werde ich dieses polierte Set dann mal komplett benutzen ohne das Sonax und werde mal gucken, was passiert. Und dann werdet ihr das an 2 Beispielen eines Opel-Kombo-Scheinwerfers werdet ihr das mal gezeigt bekommen. Was glaubst du, Jörn, wird das bringen? Hast du irgendeine Vorahnung? Möchtest du einen Tipp abgeben?
Also ich glaube, es macht mehr Sinn, den Scheinwerfer mittig zu teilen. Also sprich die obere Hälfte dann mit dem einen und die untere Hälfte mit dem anderen, weil du dann einfach einen direkten Vergleich hast. Die Scheinwerfer nebeneinander ist natürlich nicht so direkt, ne? Also das, glaube ich, sollte man vielleicht so machen.
Hast du recht. Dann habe ich allerdings das Problem, wenn die Scheinwerfer wieder benutzt werden, die werden wieder benutzt. Ich weiß nicht, ob ich dann eine ebene Fläche hinbekomme. Wenn ich mit der anderen Seite da dann schon was abgetragen habe, was ich dann auf der rechten Seite vielleicht nicht gemacht habe, ich glaube, ich kriege keine Ebene mehr da mehr hin. Deshalb.
Das ist dann doof, ja.
Ist es dann sinnvoller, tatsächlich das auf rechts und links aufzuteilen. Aber ja, ich sehe deinen Punkt und du hast recht, aber das kann ich so nicht umsetzen. Außer einer von euch hat gerade irgendwelchen Scheinwerfer rumfliegen mit Kunststoffglas, der sagt, ey, den brauche ich eh nicht und schickt uns den zu und ich benutze den dafür. Aber der muss dann schon echt aussehen wie Arsch, weil das also Testobjekt sieht aus wie Arsch.
Also deine Frage, Sonax oder das Pflegeset da, ich kann mir vorstellen, dass natürlich ganz gut oder vorteilig wäre, ist, dass bei dem anderen Set die zusätzlichen Materialien dabei sind, also sprich die Werkzeuge und so weiter. Dass du gleich das, ich meine, wenn du jetzt das Sonax-Zeug natürlich auch mit solchen Polierpads aufbringst und so weiter, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ist das Sonax sicherlich besser.
Genau, mir geht es gar nicht um die Marke oder nicht Marke. Es sind tatsächlich zwei verschiedene Anwendungen. Das Sonax ist wirklich wie eine Autopolitur. Das ist eine Scheinwerferpolitur, die Schleifpartikel drin hat. Und das andere ist eine Politurpaste, die den Schleifanteil nicht hat, sondern das Ganze wird mit Schleifpapier gemacht. Also es sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Anwendungen.
Ja,
und das Sonax ist nicht für Schleifpapier gedacht, um anschließend zu polieren. Das sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Deshalb meine Frage geht eher in die Richtung, kannst du dir vorstellen, dass das eine oder das andere oder dass überhaupt eins von beidem irgendwas bringt?
Also ich glaube, die Gefahr ist halt bei diesen Schleifpapiergeschichten groß, dass man da einfach zu doll da drauf rumschleift und zu viel. Ist ja sehr abrasiv, wenn du da, ich sag mal, was war das, acht Körnungen, die da dabei waren? Acht verschiedene?
Wir fangen an, ich muss mal gerade gucken. Also wir haben 800er, 1000er, 1200, 1500, 2000, 2500 und 3000er Körner.
Also die Frage ist einfach, ob da dann der Laie, der dann nicht mit eventuell grobem zu lange darauf rumeiert und dann eventuell sagt, oh, jetzt muss ich aber sehen, dass ich das wieder rausschleife. Und dann gibt es auch welche, die dann, sag ich mal, die Körnung überspringen und so weiter, weil sie meinen, dass es alles ordentlich wird. Und dann hast du natürlich unter Umständen die Gefahr, einfach ist in meinen Augen dann groß, dass so eine Streuscheibe dann auch irgendwie ich würde nicht sagen, ruiniert wird, aber zumindest mal genau das passiert, warum man es eigentlich nicht machen soll. Nämlich, dass die dann nicht mehr klar in eine Richtung scheint, sondern dass dann eben diese ganze Kratzerei da drauf, was ja sehr, sehr fein ist natürlich, aber wenn man dann eben doch meint, man weiß es besser und überspringt und macht es dann so auf eigenen, wie man das dann so machen will, damit man auch schnell fertig wird, und poliert das nicht ordentlich durch bis zum Schluss, also sprich alle Größen, alle Körnungen durcharbeiten und gleichmäßig und dann eben auch die Dauer, der Druck, das muss natürlich so sein, dass man dann mit dem in Anführungsstrichen gröbsten natürlich da jetzt nicht irgendwelche, ich sag mal, Lunken da jetzt reinschleift oder Kratzer da reinschleift, die man dann später mit den ganzen feineren, weil man die Geduld nicht mehr hat oder meint, man ist schon durch, dass man dann eventuell da doch mehr Kratzer und dadurch dann, ich sag mal, so einen Verstreuungseffekt hat, der eben nicht erwünscht ist. Die Gefahr ist, sehe ich einfach bei solchen Sets größer. Du kannst mit dieser Polierpaste sicherlich auch was kaputt machen, aber die sind halt schon im Grunde so fein eingestellt, dass du da dann ja das Polieren an sich, also nicht die Schleifkörper, kannst du natürlich auch, also es gibt ja auch grobe und feinere und so weiter, aber wenn du das so jetzt gekauft hast, wie das, was du da hast, dann solltest du damit eigentlich auch, ich sag mal, wenn du da jetzt so einigermaßen normal dran gehst, und nicht drückst wie so ein Kranker oder so, dann solltest du damit einigermaßen ein Ergebnis, denke ich mal, haben. Aber ich vermute jetzt einfach so, dass die Gefahr größer ist, um so einen Punkt zu bringen, bei dem anderen, dass man da eben das nicht ordentlich ausführt und eben dann gegebenenfalls Kratzer, die mit dem gröbsten Schleifpapier da eingebracht wurden, nicht wieder ordentlich rauspoliert.
Ich bin gespannt, wir werden es ausprobieren. Ganz interessant finde ich tatsächlich, ich habe gerade, während du das ausführst, mir nochmal den Karton angeguckt von dem kompletten Set. Das ist eine Firma tatsächlich aus Köln, also hier bei mir direkt um die Ecke. Und sie schreiben hinten ganz nett drauf, dass sie ein ganz junges Familienunternehmen sind und danken für Vertrauen und Unterstützung. Ich bin gespannt. Also,
aber da bin ich auch mal gespannt. Für 10 Euro?
Aufgrund der Nähe würde ich ja schon fast sagen, die müssen wir uns auch mal in den Podcast holen, wenn das funktioniert. Oder vielleicht vorher. Ich überlege nochmal. Aber ja, interessant. Weil hier steht da halt auch nirgendwo drauf, Achtung, wenn du dein Auto noch im Straßenverkehr benutzen möchtest, mach das bitte nicht. Steht hier nirgendwo. Aber egal. Wir kennen das Thema. Wir haben darüber geredet. Und was ihr daraus mit euren Fahrzeugen macht, ist ja eure Sache. Drittes Produkt, etwas, was nicht zum Polieren oder zum Reinigen ist, ist ein kleines Kartönchen mit einem originalen Mercedes-Benz-Aufkleber. Und zwar habe ich am Wochenende einen Karton bekommen von Mercedes-Benz. Da habe ich mal wieder Klemmbausteine bestellt. Und das hatten wir auch schon mal angesprochen. Es gibt ja noch so einen schönen AMG GT. Aus der Mercedes Collection, den hatte ich mir jetzt bestellt und dann habe ich gedacht, ach komm, bestellst du noch was dazu? Und dieses dazu habe ich gerade in der Hand. Jörn, hast du eine Ahnung, was hier drin sein könnte? Hast du irgendeine Vermutung?
Ich würde jetzt sagen, keine Ahnung. Hast du da, hat das was mit dem Klemmbausteinapparat zu tun?
Nein. Aber ich habe ja an der Seite, kann ich hier so leicht was rausziehen?
Band?
Das ist ein Band, ja. Bei Mercedes kannst du dieses kaufen.
Was ist das?
Das ist eine kleine, praktische, neonfarbene Tasche mit schönen Ersatzteilnummer hinten drauf, vorne Mercedes-Benz und Stern drauf gedruckt. Und das ist einfach eine ganz schöne Aufbewahrung für deine Warnweste. Da ist eine Warnweste drin.
Die will ich haben.
Original Mercedes-Benz. Und die ist mega schön verstaut in so einer kleinen Tasche. Ich fürchte fast, wenn man sie einmal rausgeholt hat, kriegt man die wieder rein. Aber in der Regel hast du die so. Die kannst du irgendwo im Auto verstauen. Die kannst du nach vorne legen. Ich hätte fast gesagt, hinten ins Reserverad, aber dann kommst du schlecht dran beim Unfall. Aber
das finde ich schön, weil die, weil es dann, ich habe das bei mir auch, diese Westen, die hast du immer rumklödern. Wenn die einmal draußen waren, dann hast du da immer so ein Flatter-Fiedel da rumliegen. Das finde ich gut. Und ich glaube auch, wenn man die da so schön reinschnüttelt, maximal, dann geht das auch.
Ja, also die ist tatsächlich schön, die ist schön verpackt. Und solange ihr die nicht rausnehmen müsst, müsste das ganz gut gehen. Und ich finde die halt relativ schön eingepackt. Ich finde die super kompakt und die kann man halt mal mitnehmen. Ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, ich wollte euch gerade nennen, was ich bezahlt habe, aber ich habe diese E-Mail tatsächlich schon gelöscht. Ich gucke mal ganz gerade für euch nach, weil die war auch nicht teuer. Und die Ersatzteilnummer werde ich euch natürlich in die Shownotes schreiben. Und wenn Jörn ganz ungeduldig ist, schicke ich die ihm gleich einfach schon mal per WhatsApp.
Ich glaube, so lange kann ich warten.
Nein, ich kann sie euch auch einfach vorlesen, aber ich glaube, aus dem Podcast raus findet ihr die dann eh schlecht. 5, 3, 5. Ach, wie witzig. Das ist ja witzig.
Was ist denn jetzt witzig?
Im Shop, wo ich sie bestellt habe, ist sie nicht mehr findbar? Da ist sie doch. Ihr bekommt für 8,90 Euro dieses kleine Set mit der Warnweste. Und wenn ihr die bestellen wollt, ist das die Ersatzteilnummer 000 5833 500.
8,28 Euro bei offizieller Online-Shop von Mercedes, die Niederlassung. 8 Euro.
Okay, ich habe es bei Mercedes Kunstmann bestellt, weil da der AMG sehr günstig war, dann habe ich die mitbestellt. Das Einzige, was relevant für euch noch wäre, aufgrund der Farbe ist diese Warnweste nicht gültig für die USA, Kanada, Australien oder Neuseeland. Da ich mit meinem Auto niemals dahin komme, maximal mit dem Flugzeug, uninteressant.
Welche Farben haben die denn da?
Scheinbar irgendwelche anderen. Das kann ich dir nicht sagen.
Das finde ich jetzt etwas nachlässig, dass du das nicht schon mal im Vorfeld eruiert hast, wenn du denn sowas hier ansprichst.
Aber wenn du das schon so fragst, ich kann dir sagen, diese Warnweste ist gültig für alle Länder, die Warnwesten nach DIN EN ISO 20471 akzeptieren. Dementsprechend die Länder nicht. Fertig geklugscheißert.
Wunderbar, haben wir das auch geklärt. Ja, also das ist ja Wahnsinn.
Also die, genau, die ganz ist schön, ganz
dies,
schön.
Dieses Ding, das finde ich gut. Ja, dass man das dann auch sieht und dass das Ding auch diese Packung da, dass die so warngelb ist, dass man das dann im Wagen, im Kofferraum gegebenenfalls auch bei Dunkelheit besser findet. Finde ich gut.
Korrekt. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, warnen wir euch vor dem Ende dieser heutigen Folge. Wir sind mal wieder am Ende und sowas.
Allerdings sind wir das in der Tat nicht, solange du nicht irgendwie nochmal was gesagt hast zu deinem AMG-Bausteinmodell.
Da kann ich noch nicht viel zu sagen, weil er ist noch nicht aufgebaut.
Okay.
Das ist ja quasi das Pendant von der Firma Kada zu dem AMG One. Und das ist jetzt der AMG GT als Rennwagen in leuchtendem Orange. Ein mega schönes Modell. Ich habe mir die Prints schon angeguckt. Also mega gut verarbeitet ist das. Die Teile sind ganz, ganz viele bedruckt. Der Innenraum ist bedruckt. Die Mercedes-Sterne sind gedruckt. Das wird richtig schön aussehen. Ich habe zwar schon ein paar Stündchen daran gebaut, aber da ist noch nicht viel zu sehen, weil das so eher die Unter- und Innenkonstruktion ist. Und ich glaube, die volleren und interessanteren Bauschritte, die folgen jetzt erst. Ich denke, ich werde euch da nächste Woche was drüber erzählen können.
Sehr schön. So, dann sind wir jetzt auch tatsächlich am Ende angelangt. Euch allen eine super geile Woche. Lasst euch nicht ärgern, wie immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ich würde sagen, genauso machen wir das. Bis nächste Woche. Kommt gut durch die Tage. Ciao.
Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www.mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch. Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke. Und bis zum nächsten Mal.